Als sie die Augen öffnete, habe Jim Jones mit einer Waffe vor ihr gestanden. »Ich liebe dich sehr«, soll er gesagt haben, »aber schlaf nicht ein, sonst bringe ich dich um.«
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Wir sind mal wieder in ein Rabbit Hole gefallen. Dieses Mal das Rabbit Hole von Jonestown. Sowohl Babsi als auch ich haben uns unzählige Dokus angeschaut, Bücher gelesen. Ich würde sagen, ich habe auch das Internet einmal komplett umgekrempelt, mir Berichte von Überlebenden angeschaut. Ich habe auch eine Seite gefunden, die ein komplettes Archiv war von irgendwelchen Dokumenten von Jonestown oder von der Sekte, die es ja vorher war, vom People's Temple. Ihr werdet später noch wissen, was das ist, falls ihr die Begriffe jetzt noch nicht kennt. Auf jeden Fall habe ich ein Archiv mit ganz vielen Dokumenten zum Thema gefunden. Und ihr wisst, wenn es viele Quellen, viele YouTube-Videos, viel Infomaterial zu einem Fall gibt, dann sind Babsi und ich nicht zu halten. Deswegen gibt's dazu jetzt eine Doppelfolge. Denn ihr wisst, wenn wir einmal in so ein Rabbit Hole, wie gesagt, fallen, dann ist da so viel Info drin, dass es nicht in eine Folge passt. Besonders nicht das heutige Thema. In der heutigen Folge unserer Doppelfolge dreht sich alles um Jim Warren Jones. Es ist also für die guten alten Blackbox-HörerInnen unter euch ein Täterprofil, wie man es von früher vielleicht kennt. Wir stellen uns heute die Frage, wie Jim Jones zu dem Sektenführer werden konnte, der er wurde. Stellen uns also die Fragen, war er verrückt oder war er böse? Beides gleichzeitig? Am Ende dieser und in der zweiten Folge sprechen wir dann über die Gruppendynamik und die Sozialpsychologie dahinter. Da fragen wir, warum bleiben Menschen in solchen Sekten trotz offensichtlicher Warnzeichen? Warum opfern Menschen ihre Identität, ihren Besitz, ihre Beziehungen für diese Gruppen? Und wie kann es sein, dass 900 Menschen sich am Ende auf den Befehl eines einzigen Menschen hin selbst und auch die eigenen Kinder umgebracht haben?
Bevor wir aber beginnen, haben wir ein Gedicht von Jim Warren Jones' Mutter, Lynetta Jones, dabei. I took a piece of plastic clay and idly fashioned it one day. And as my fingers pressed it still, it molded, yielding to my will. I came again when days were past. The bit of clay was firm at last. The form I gave it still it wore, and I could change that form no more. A far more precious thing that clay I gently shaped from day to day and molded with my fumbling art a young child's soft and yielding heart. I came again when years were gone and it was a man I looked up on who such a godlike nature bore the man could change it nevermore.
Das ist ja ein Gedicht von Lynetta Jones. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, dieses Gedicht, aber ich habe es so verstanden, dass es um Erziehung geht, die Erziehung ihres Sohnes, nehme ich mal an.
Mhm. Also ich habe das auch so, ich würde das so interpretieren, dass sie quasi, sie spricht ja von einem Stück Lehm oder Ton, das sie quasi mit den Fingern bearbeitet und dass sie quasi das so nach ihrem eigenen Willen geformt hat. Und dann kommt sie wieder nach ein paar Tagen und dieses Stück von Lehm war immer noch quasi in der Form, die sie diesem Stück gegeben hat und dass sie das nicht mehr ändern konnte. Und dann sagt sie ja selber, das, was sie eigentlich geformt hat, war nicht eben dieser Lehm, sondern das Herz eines jungen Kindes, kleinen Kindes. Und dann sagt sie ja, und dann kommt sie Jahre später wieder. Und es war halt nicht mehr dieses Young Child's Heart, also das Herz eines kleinen Kindes, sondern ein erwachsener Mann, den sie dann betrachtet.
Ja, ein Godlike, also ein gottgleicher Mann hat sie es ja genannt.
Ja, und sie sagt ja selber quasi mit dieser gottgleichen Natur, die du gerade angesprochen hast. Und der letzte Satz ist ja, the man could change it nevermore. Mhm. Also keine Männer konnten es je wieder verändern. Und dieses ja. Gedicht trägt ja sehr viel Stolz. Sie ja. hat etwas geformt. Sie hat etwas angefangen. Und aus diesem formbaren Kinderherz ist dieser gottgleiche Mann geworden, der quasi unveränderbar gegen alle Versuche von anderen Männern sich nicht mehr verändert hat.
Ja. Ja, ich finde dieses Gedicht, ich habe das im Laufe der Recherche gefunden, ehrlich gesagt ziemlich am Ende der Recherche für die heutige Folge, und fand es ganz passend aus dem Grund, dass wir heute ja über die Entwicklung von Jim Jones sprechen und damit zusammenhängt natürlich auch über seine Herkunft und über die Menschen, die ihn geprägt haben. Und da ist seine Mutter ganz vorne mit dabei. Und vor allem auch die Ansichten und Wünsche und Erwartungen, die sie an ihren Sohn und an das Leben hatte. Und ich finde, in diesem Gedicht kommt, wie du schon gesagt hast, ganz stark dieses raus, so ich forme dich, du bist etwas Besonderes, kein Mann kann dich verändern. Und ich habe da so ein bisschen Parallelen gesehen zu seiner Tätigkeit später als Anführer dieser Sekte des People's Temple, denn er hat ja auch Menschen geformt, sag ich mal, mit fetten Anführungszeichen. Er hat ja auch eine Gruppe von Menschen geformt, die später so beeinflussbar durch ihn waren, dass sie freiwillig in den Tod gegangen sind.
Ja, zumal ich finde, dass dieses Gedicht in sich etwas doppelt Mächtiges quasi trägt. Also auf ja. der einen Seite, ich bin die Frau, die diesen Mann geformt hat. Ich habe mit meinen eigenen Händen das erschaffen. Und dann bin ich weggegangen und ich bin zurückgekommen und es hatte immer noch die gleiche Form, die ich diesem Kind gegeben habe. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, und dann bin ich weggegangen und einige Jahre später war es ein Mann und er war gottgleich, wie ich ihn geschaffen habe. Also und niemand anders, kein Mann, keiner von den anderen Männern konnte diesen Mann noch verändern. Und es ist, auf der einen Seite finde ich sehr viel Stolz auf diesen Sohn, über den sie spricht. Und gleichzeitig, was für mich daraus viel mehr resultiert, ist diese eigene Wahrnehmung von Erhabenheit. Ja. Ich habe das geschaffen. Ich habe dich geschaffen. Und niemand anders wird dich je wieder verändern können, denn ich habe dich so gemacht.
Ich finde diesen Satz, ich habe dich geschaffen, so, ich finde den ein bisschen übergriffig.
Ach so.
Ich
ein bisschen übergriffig.
Ich war gerade so, ich habe gerade gewechselt zwischen creepy, komisch, weird. Aber nein, übergriffig ist das richtige Wort.
Ich finde ihn ein bisschen ungesund.
Ein bisschen
ungesund. Ja.
Bevor wir jetzt aber weiter darauf eingehen, wie ungesund diese Beziehung, dieser Anspruch, diese Erwartungen waren, würde ich sagen, gehen wir in den Fall rein, hören uns an, was in Jim Jones' Kindheit so passiert ist, wie seine Entwicklung war, und kommen danach auf jeden Fall nochmal auf die Beziehung zu seiner Mutter zu sprechen. James Warren Jones wird am 13. Mai 1931 in Creed geboren, einem kleinen Ort im Osten des Bundesstaates Indiana. Seine Kindheit beginnt in einer Welt, die von Armut geprägt ist. Die USA stecken mitten in der Great Depression, einer schweren Wirtschaftskrise, die Millionen Menschen Arbeit, Sicherheit und ihr Zuhause kostet. Viele Familien kämpfen darum, irgendwie durchzukommen. Auch die Familie Jones kämpft ums Überleben. Jim ist das einzige Kind von James Thurman Jones und Lynetta Putman Jones. Sein Vater, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, leidet unter den Folgen einer Senfgasverletzung und ist dauerhaft auf staatliche Unterstützung angewiesen. Er ist körperlich anwesend, wirkt jedoch oft in seine eigenen Probleme zurückgezogen. Die Verantwortung für die Familie liegt deshalb vor allem bei der deutlich jüngeren Lynetta. Sie gilt als hart, unabhängig und ehrgeizig. Eine Frau, die sich von ihrem Leben mehr erhofft hatte und diese Erwartungen an ihren Sohn weitergibt. Jim soll es einmal weiterbringen als sie selbst. Neben diesen Erwartungen gibt es wenig, das Lynetta ihrem Sohn geben kann. Selbst die Aufmerksamkeit, nach der der kleine Junge sich eigentlich sehnt, erhält er nur selten. Sein Vater ist mit Krankheit und Rückzug beschäftigt, seine Mutter mit Arbeit und dem täglichen Überleben. Jim wächst in einem Haus auf, in dem Erwachsene zwar da sind, aber emotional kaum verfügbar. Viele Berichte zeichnen das Bild eines Jungen, der sich weitgehend selbst überlassen bleibt. Manche Quellen behaupten sogar, er habe sich das Laufen selbst beigebracht, ohne ein Elternteil, das ihn dabei unterstützt hätte. Auch außerhalb seines Elternhauses findet Jim wenig Anschluss. In Lynn gilt er als sonderbar, als ein Junge, mit dem die anderen Kinder nicht so recht etwas anfangen können. Er hat nur wenige Freunde, fällt durch Wutanfälle, Fluchen und merkwürdige und sexualisierte Bemerkungen auf. Einige Eltern verbieten ihren Kindern sogar den Umgang mit dem Jones-Jungen. Jim scheint Freunde finden zu wollen, doch er weiß nicht wie. Er beobachtet die anderen Kinder, sucht Nähe, stößt sie wieder ab, wirkt gleichzeitig bedürftig und verstörend. Es entsteht das Bild eines Kindes, das anders ist als die anderen. Zu intensiv, zu laut, zu schwer einzuordnen. Irgendwann gelingt es Jim doch, andere Kinder um sich zu scharen. Er bemerkt, dass er die anderen auf eine Weise fesseln kann, die niemand sonst beherrscht. Er macht aus sich selbst ein Ereignis, zieht die Aufmerksamkeit seines Umfelds so auf sich. Während andere Kinder spielen, erschafft er Geschichten, Regeln und Rollen. Vor allem jüngere Kinder lassen sich von ihm faszinieren, von seiner Intensität, seiner Ernsthaftigkeit, seiner Art zu sprechen, als wüsste er mehr über Leben, Gott und Tod als alle anderen. In einer Scheune hält Jim kleine Predigten, spielt Gottesdienste nach und inszeniert Beerdigungen für tote Tiere. Die anderen hören zu. Zum ersten Mal steht er nicht mehr am Rand, sondern im Mittelpunkt. Was in der Scheune beginnt, findet bald einen größeren Raum. Eine Nachbarin namens Myrtle Kennedy nimmt den Jungen mit in die Kirche und wird für ihn zu einer wichtigen Bezugsperson. Die Familie Jones ist nicht religiös, doch Jim fühlt sich von dieser Welt sofort angezogen. Hier wird gesungen, geweint, gepredigt. Menschen hören einem Einzelnen zu und lassen sich von seinen Worten bewegen. Jim beobachtet ganz genau, wie Prediger Aufmerksamkeit erzeugen, Hoffnung schenken und ganze Räume in ihren Bann ziehen. Es sind Lektionen, die ihn weit über seine Kindheit hinaus begleiten werden. Jim beginnt, diese Welt zu erkunden. Er besucht verschiedene Gemeinden in Lynn und fühlt sich besonders zu den sogenannten Holy Rollern hingezogen, Gläubigen aus der Holiness- und Pfingstbewegung, bei denen Religion laut, emotional und körperlich erlebt wird. In ihren Gottesdiensten wird gesungen, gerufen, geweint, manchmal getanzt oder gezittert. Für viele wirkt das befremdlich. Jim hingegen erlebt hier einen Glauben, der Menschen sichtbar bewegt. Mit 17 macht er seinen Highschool-Abschluss. Aus dem sonderbaren Jungen von einst ist ein junger Mann geworden, der auffällt, wo immer er auftaucht. Während der Schulzeit arbeitet er als Pfleger in einem Krankenhaus in Richmond und gilt dort als engagiert und zuverlässig. Hier lernt er auch Marceline Baldwin kennen, eine angehende Krankenschwester aus einer angesehenen Familie. Sie ist ruhiger, strukturierter und methodistisch geprägt. Trotz ihrer anfänglichen Skepsis verliebt sie sich in Jim. Am 12. Juni 1949 heiraten die beiden. Jim ist da gerade einmal 18 Jahre alt. Nach der Hochzeit ziehen sie nach Indianapolis. Dort sucht Jim weiter nach einer Aufgabe, die Glauben, Einfluss und gesellschaftliche Veränderung verbindet. 1952 erhält er seine erste offizielle Stelle als Student Pastor an der Somerset Methodist Church. Zum ersten Mal steht er nicht nur vor Kindern in einer Scheune, sondern vor einer echten Gemeinde. Er predigt von Gleichheit und Gerechtigkeit, setzt sich für gemeinsame Gottesdienste von Schwarzen und Weißen ein und stößt damit in der konservativen Umgebung auf Widerstand. Seine Botschaft ist religiös, aber auch politisch. Jim stellt sich damit auf die Seite derer, die draußen stehen. Und genau daraus formt er zunehmend sein Selbstbild. Gleichzeitig zieht es ihn immer stärker zu den großen Revival-Versammlungen. Erweckungstreffen, die zu dieser Zeit immer wieder stattfinden. Dort erlebt er leidenschaftliche Predigten, Massenbekehrungen und sogenannte Faith Healings. Heilungen durch Gebet und Handauflegen. Jim entdeckt hier etwas, das ihn nachhaltig prägen wird. Menschen lassen sich nicht allein durch eine Botschaft bewegen, sondern durch Emotionen. Aus dem jungen Hilfspastor wird ein Prediger, der versteht, dass Glauben nicht nur vermittelt, sondern inszeniert werden muss. Was er in diesen Versammlungen lernt, baut Jim in den nächsten Jahren weiter aus. 1954 gründet er in Indianapolis seine eigene Gemeinschaft, die Community Unity. Hier sollen schwarze und weiße Menschen gemeinsam beten, Menschen Platz finden, die sich anderswo ausgeschlossen fühlen. Jim erkennt, wonach viele suchen: Hoffnung, Zugehörigkeit und die Aussicht auf ein besseres Leben. Von anderen Predigern unterscheidet ihn vor allem das, was in seinen Gottesdiensten zu geschehen scheint. Während der sogenannten Miracle Services treten Kranke und Verzweifelte nach vorne. Jim legt ihnen dann die Hände auf, betet laut, steigert die Spannung im Raum und erklärt schließlich, die Krankheit aus ihrem Körper gezogen zu haben. Vor den Augen der Gemeinde präsentiert er blutiges Gewebe, angeblich Tumore oder Krebswucherungen. Für viele wirkt es wie ein Wunder, der Beweis, dass sie in Jim Jones einen Anführer gefunden haben, einen Menschen, der Gaben hat, die nicht von dieser Welt stammen. Dabei handelt es sich bei den angeblichen Tumoren um Tierinnereien. Doch die Menschen kommen nicht nur wegen der Heilungen. Jim vermittelt ihnen das Gefühl, gesehen zu werden. Er spricht über ihre Sorgen, ihre Einsamkeit, ihre Ängste. Er umarmt Menschen in der Menge, weint mit ihnen, schenkt Aufmerksamkeit. Für viele wird er zu jemandem, der Hoffnung verkörpert. Und Jim versteht, wie sich daraus etwas Größeres formen lässt. Die Gemeinde wächst, aus Community Unity wird zunächst Wings of Deliverance und schließlich 1956 der People's Temple. Nach außen präsentiert sich die neu gegründete Kirche als Ort für soziale Gerechtigkeit und gelebte Integration. Gleichzeitig sammelt sich immer mehr Einfluss bei einer einzigen Person. Predigt, Heilung, Anerkennung und Zugehörigkeit sind zunehmend an Jim Jones gebunden. Wer Teil des Tempels wird, findet nicht nur eine Gemeinschaft, sondern einen Mann, der größer scheint als die Gemeinde selbst. Mit dem Wachstum des People's Temple entsteht langsam eine Hierarchie, die nach außen kaum sichtbar ist. Wer besonders engagiert ist, rückt näher an Jim heran. Man hilft bei Veranstaltungen, organisiert Spendenaktionen, Essensausgaben, Fahrdienste und Gottesdienste. Es ist harte Arbeit, aber auch eine Auszeichnung. Man gehört zu denen, die gebraucht werden. Gemeinsam mit Marceline baut Jim die Gemeinde immer weiter aus. Der Tempel organisiert soziale Hilfen, unterstützt ältere Menschen, verteilt Essen und Kleidung und wird zu einer festen Größe in der Region. Für viele Mitglieder ist die Gemeinde längst mehr als ein Ort für den Sonntagsgottesdienst. Sie wird zum Mittelpunkt ihres sozialen Lebens. Mit dem Erfolg wächst auch die Verehrung für Jim selbst. Für viele ist er nicht mehr nur Pastor, sondern jemand mit besonderen Fähigkeiten. Über den Tempel werden Fotos von ihm verkauft, gesegnetes Öl, kleine Andenken und sogar Stoffstücke seiner Kleidung. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, Jim könne Menschen durchschauen, ihre Gedanken lesen oder Dinge über sie wissen, die ihm niemand erzählt hat. Für seine Anhänger wirkt das wie eine besondere Gabe, In Wahrheit jedoch ist es Marceline, die Kontakte knüpft, sich Namen, Geschichten und persönliche Details merkt, die Jim später in Gesprächen und Gottesdiensten gezielt einsetzt. Er weiß, je mehr er über Menschen weiß, desto leichter kann er sie beeindrucken, beschämen oder an sich binden. In dieser Zeit begegnet Jim auch Father Divine, einem Prediger, der von seinen Anhängern als Father verehrt wird und eine Gemeinschaft aufgebaut hat, in der religiöse Führung, persönlicher Gehorsam und gemeinschaftliches Leben eng miteinander verbunden sind. Das Modell beeindruckt ihn. Bald lässt auch Jim sich als Father ansprechen. Marceline wird zur Mother des Tempels. Aus einem Pastor wird eine Vaterfigur, jemand, der nicht nur predigt, sondern familiäre Bindung beansprucht. Wer Jim folgt, soll ihn nicht nur respektieren, sondern ihm vertrauen wie einem Familienmitglied. Spätestens jetzt verändert sich die Beziehung zwischen Jim und seinen Mitgliedern. Als Father ist seine Anerkennung das höchste Gut, seine Enttäuschung eine Katastrophe. Gleichzeitig wächst sein Einfluss auch außerhalb des Tempels. Gemeinsam mit Marceline baut er seine sogenannte Regenbogenfamilie auf, adoptiert Kinder unterschiedlicher Herkunft und wird Anfang der 1960er Jahre Direktor der Human Relations Commission in Indianapolis. Dort setzt er sich aktiv gegen Rassentrennung ein und gewinnt den Ruf eines Mannes, der nicht nur predigt, sondern handelt. Doch während sein öffentliches Ansehen wächst, verändert sich seine Botschaft im Inneren des Tempels. Jim entfernt sich zunehmend vom klassischen Christentum, spricht abwertend über die Bibel und stellt sich immer stärker als Träger einer höheren Wahrheit dar. Er behauptet, der Geist Christi wirke durch ihn, später sogar, er sei in früheren Leben Buddha gewesen. Wer ihm widerspricht, widerspricht damit nicht mehr nur einem Pastor, sondern etwas vermeintlich Größerem. Auch die Anforderungen an die Mitglieder steigen, die Gottesdienste dauern oft bis tief in die Nacht. Erschöpfung gilt nicht als menschlich, sondern als mangelnde Hingabe. Die ehemalige Tempelangehörige Grace Dowen erinnert später an einen Gottesdienst, bei dem sie kurz eingenickt sei. Als sie die Augen öffnete, habe Jim Jones mit einer Waffe vor ihr gestanden. »Ich liebe dich sehr«, soll er gesagt haben, »aber schlaf nicht ein, sonst bringe ich dich um.« 1961 verkündet Jim schließlich, ihm sei in einer Vision offenbart worden, dass Amerika bald von einem Atomangriff zerstört werde. Indianapolis sei nicht mehr sicher. Ob Jim selbst an diese Vision glaubt oder sie vor allem benutzt, lässt sich kaum eindeutig trennen. Wahrscheinlich liegt genau darin ihre Wirkung. Seine Angst vor Zerstörung ist real genug, um überzeugend zu klingen. Und nützlich genug, um daraus ein Werkzeug zu machen. Wer Jim folgt, verlässt Indianapolis nicht einfach. Er rettet sein Leben, seine Familie und die Zukunft des Tempels. Jim reist mit seiner Familie nach Brasilien, um einen Zufluchtsort für den Tempel zu finden. Das Vorhaben scheitert jedoch und als er 1963 zurückkehrt, ist seine Gemeinde deutlich geschrumpft. Für Jim ist nun klar, wenn der Tempel weiter wachsen soll, braucht er einen Neuanfang. Diesen findet er in Kalifornien. 1965 zieht er mit einem harten Kern loyaler Anhänger nach Redwood Valley bei Ukiah. Dort beginnt der People's Temple erneut zu wachsen. Mitglieder finden Arbeit, bauen sich ein neues Leben auf und geben einen immer größeren Teil ihres Geldes und Besitzes an die Gemeinschaft. Gleichzeitig entsteht ein enges soziales Netz aus Pflegeheimen, Essensausgaben, Kleiderhilfen und weiteren Unterstützungsangeboten. Für viele Menschen wird der Tempel mehr als eine Kirche. Er wird Arbeitsplatz, soziales Umfeld und Lebensmittelpunkt zugleich. Schritt für Schritt entsteht ein eigenes System, in dem immer mehr Bereiche des Lebens innerhalb der Gemeinschaft stattfinden. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie neue Mitglieder gewonnen werden. Die spektakulären Wunderheilungen treten zunehmend in den Hintergrund. Stattdessen überzeugt der Tempel durch konkrete Hilfe. Nach einem vielbeachteten Auftritt bei einer Gedenkveranstaltung für Martin Luther King Jr. bringt die Gemeinde gezielt Menschen aus den Städten Kaliforniens nach Redwood Valley. Dort erleben sie nicht nur Predigten, sondern eine Gemeinschaft, die ihnen bei Alltagsproblemen, Behördengängen oder finanziellen Schwierigkeiten zur Seite steht. Viele treten dem Tempel nicht wegen einer religiösen Überzeugung bei, sondern weil sie hier Unterstützung finden, die sie anderswo vermissen. Mit dem Wachstum des Tempels steigen abermals die Erwartungen. Mitglieder geben nun einen immer größeren Teil ihres Einkommens ab. Manche überschreiben sogar ihren ganzen Besitz an den Tempel. Jim Jones greift gleichzeitig immer tiefer in das Privatleben seiner Anhänger ein. Er kommentiert Beziehungen, bewertet Ehen und erklärt Menschen, wer sie wirklich seien. Den Männern des People Temple erzählt er, sie seien eigentlich homosexuell und würden sich selbst etwas vormachen. Einige bringt er sogar zu sexuellen Interaktionen mit ihm und nutzt diese anschließend als Beweis für seine Behauptungen. Frauen vermittelt er, dass nur er sie wirklich verstehe. Seine Aufmerksamkeit wird zu einer Auszeichnung, seine Nähe zu einem Statussymbol. Was früher Privatsache gewesen wäre, wird nun Teil seiner Macht. Ende der 1960er Jahre zählt der People's Temple bereits rund 500 Mitglieder. Doch für Jim reicht das nicht. Die Welt außerhalb der Gemeinde bleibt ein Risiko. Familien, Journalisten, Behörden und Kritiker können Einfluss auf seine Anhänger nehmen. Je stärker seine Kontrolle über den Tempel wird, desto verlockender erscheint die Idee eines Ortes, an dem die Gemeinschaft völlig unter sich sein könnte. Die frühen 1970er Jahre sind in den USA zudem eine Zeit des Umbruchs. Der Vietnamkrieg spaltet das Land, die Bürgerrechtsbewegung kämpft weiter gegen Rassismus, viele Menschen verlieren das Vertrauen in Politik und staatliche Institutionen. In dieser Atmosphäre wirkt Jim Jones auf manche wie die Verkörperung einer gerechteren Alternative zur bestehenden Gesellschaft. 1973 beginnt deshalb offiziell die Suche nach einem gelobten Land. Die Wahl fällt auf Guyana in Südamerika. Eine sozialistische Regierung, Englisch als Amtssprache und vor allem nahezu vollständige Isolation. Tief im Dschungel, fern von Städten und nur per Flugzeug erreichbar, findet Jim genau den Ort, nach dem er gesucht hat. Als man ihn fragt, wie die neue Siedlung heißen soll, muss er nicht lange überlegen. Jonestown.
Ihr wisst das nicht, weil wir das rausgeschnitten haben, aber ich habe gerade bestimmt 45 Sekunden lang geschwiegen, nachdem Maxi fertig war, den Fall vorzulesen, weil ich so viele unterschiedliche Gedanken im Kopf habe, dass ich nicht weiß, womit ich anfangen soll. Das erste ist, dass ich das unglaublich faszinierend finde, wie unterschiedlich Menschen mit Enttäuschungen in ihrer Kindheit umgehen. Und wie unterschiedlich die Entwicklungen sind, die Menschen dann durchmachen. Also von allen Möglichkeiten, die er hätte haben können, um mit einem an Aufwendung und Aufmerksamkeit ziemlich armen Elternhaus umzugehen, ist es ausgerechnet die Religion und die Kirche und das Predigen. Weißt du, was ich meine? So viele Möglichkeiten hätte es gegeben und das fand ich irgendwie sehr faszinierend. Das hat mich bei dem Fall am Anfang schon, also bei dieser ganzen Geschichte am Anfang schon fasziniert, weil ich, das hat mein inneres Psychologenherz gekitzelt.
Ja, ich weiß, was
das ursprünglich mal Psychologie studiert hat mit dem Gedanken von, warum tun Leute das, was sie tun?
Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie so dieses Bild von diesem kleinen Jungen, der Aufmerksamkeit und Anerkennung sucht und das zu Hause nicht bekommt und dass er dann außerhalb der Familie danach sucht, das denke ich mir noch, okay, das passiert häufig.
Ja.
Und dass er aber dann irgendwie herausfindet, hey, wenn ich eine Gruppe von Kindern finde, die mir zuhören, wenn ich auf da so einem Kasten in der Scheune stehe und denen was über Gott und die Welt erzähle und da überzeugend genug bin, dann finden die mich ganz toll und das ist genau das, was ich will. Oder das genau das, was dieses Bedürfnis befriedigt, was ich habe. Das ist so das, wo ich mir denke, spannend. Und auch mit der Grund, warum ich unbedingt über seine Herkunftsfamilie und seine Mutter sprechen möchte. Weil ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun.
Das finde ich das Interessante daran. Das ist genau das, was ich meine, dass er so viele Möglichkeiten gehabt hätte, damit umzugehen. Er hätte sich ja auch bei irgendeinem Nachbarskind, bei einer Nachbarsfamilie oder bei der Dame von der Kirche, die er kennengelernt hat, die ihn damit hinnimmt, da hätte er ja auch versuchen können, Anschluss zu finden und von ihr die Liebe zu bekommen, die er sich gewünscht hat, oder die Anerkennung zu bekommen. Und das ist aber ja alles nicht das gewesen, was die Bestätigung gewesen ist, die er haben wollte.
Ja.
Und die Tatsache, dass ein Kind in jungen Jahren Beerdigungen für tote Tiere in einer Scheune inszeniert. Also ich weiß, dass wir damals unseren Hund beerdigt haben. Da war ich 12 oder so. Wir haben dem auch ein Kreuz gemacht. Und es war für mich ganz schlimm. Aber das wäre jetzt nichts gewesen, was ich irgendwie regelmäßig gemacht hätte, damit andere Kinder irgendwie mich cool finden. Also weißt du, was ich meine? Das ist so eine,
ja.
Das ist schon von Anfang an eine sehr ungewöhnliche Art der Aufmerksamkeit, weil er ist in dem Moment ja nicht Teil einer Gruppe, sondern er ist derjenige, den eine Gruppe von Kindern bewundert.
Ja, eigentlich bleibt er ja im Außen.
Genau.
Eigentlich bleibt er ja sein ganzes Leben lang im Außen, weil er ist nie Teil einer Gruppe. Er ist immer dann entweder der vorne steht oder der an der Seite steht.
Ja, das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Dass es im Grunde die Zugehörigkeit nicht ist. Und das verwechseln ja auch ganz viele Menschen, dass Anerkennung und Bewunderung nichts mit Nähe zu tun haben. Im Gegenteil, Bewunderung braucht Distanz.
Ja. Und ich glaube, dass, also ne, wenn wir auch darüber reden, dass Bewunderung ja Distanz braucht, ich denke mir gerade, wie wäre denn in seinem Fall, er hat ja auch gar nicht gelernt, wie Nähe quasi stattfinden kann oder wie Aufmerksamkeit oder Anerkennung durch Nähe stattfinden kann. Seine Familie war ja sehr distanziert. Das war ja so ein sehr kaltes, distanziertes Verhältnis. Und so in dem Sinne hat er ja eigentlich sich wieder das wiederholt, quasi den Abstand zu anderen Menschen, den er schon kannte, nur eben jetzt auf einer anderen Seite quasi. You know what I mean?
Ja, nur eben mit dieser Bewunderung. Also wenn
mit der Anerkennung, die er wollte.
Genau, wenn seine Mutter ihm schon ganz früh quasi gesagt hat, dass sie möchte, dass er es mal besser hat, dass er mal besser ist, dann hängt ja auch dieses, ich will, dass du besser bist als ich, dass du besser bist als andere. Das ist ja auch im Grunde wieder der Wunsch, ich will nicht, dass du Teil einer Gruppe bist.
Ja.
Ich will, dass du über dieser Gruppe stehst.
Ja, und sie hat ihm ja auch immer gesagt, das ist jetzt in dem Fall nicht so explizit mit drin gewesen, aber sie hat ihm immer auch Dinge gesagt, nicht nur, dass er es mal besser machen soll oder besser haben soll, sondern auch, dass er was ganz Besonderes ist, dass er nicht von dieser Welt ist, er so viel besser ist als alle anderen und deswegen kann er es zu mehr bringen. Also irgendwie so eine totale Idealisierung, die aber auch total mit so einem riesigen Druck auch ja einhergeht, so eine riesige Erwartung an dieses Kind, weil du delegierst damit ja, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich die Enttäuschung darüber, dass du selbst es nicht so weit gebracht hast, wie du es von deinem Kind möchtest. Oder, ne, also bei Lynetta Jones gehe ich mal davon aus, auch wegen anderen Dingen, die ich dazu gelesen habe, dass das eigentlich ihr Wunsch gewesen war, sie diesen Wunsch an ihren Sohn delegiert und den dann aber auch noch so groß macht, dass man sich eigentlich denken muss, diese Erwartung kann eigentlich niemand erfüllen.
Vielleicht auch, weil, also vielleicht hat sie selbst als Kind diesen Zuspruch ja nicht bekommen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht so viel über ihre Kindheit. Vielleicht weißt du da mehr. Aber wenn sie selber diesen Zuspruch nicht bekommen hat, sondern immer nur dieses Gefühl von, du musst besser sein, und sie es selber nicht geschafft hat, vielleicht hat sie auf ihre Art und Weise versucht, es in der nächsten Generation besser zu machen, in Anführungszeichen, indem sie ihrem Sohn sagt, du bist was Besonderes, du bist dazu bestimmt, besser zu sein als das. Glaub an dich, denn du bist besser als die anderen.
Ja, und dieser Satz, der hat ihn ja, also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sag mal, dass er diesen Satz auf jeden Fall mitgetragen hat und der ihn auch mit begleitet hat, dieser Satz, du bist besser als alle anderen, ist ja basically das, was er sich dann da erbaut hat, dieses Gefühl, besser zu sein als alle anderen. Und seine Mutter, das ist jetzt in dem Fall auch nicht so explizit mit drin, war ja da auch immer an seiner Seite. Also seine Mutter war ja auch Teil des People's Temple. Und er hat seiner Mutter da eine besondere Rolle zugewiesen. Also die war auch immer in diesem nahen Kreis von ihm, die war immer eine der Personen, die in der quasi obersten Liga des People's Temples mit dabei waren. Also die hatte eine ganz spezielle Position für ihn, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass er auch viele seiner Überzeugungen, gerade vielleicht moralischer Kompass, auch viel von ihr war. Sowas wie die Kritik an dem Rassismus und so, das hat er von ihr viel mitbekommen. Da hat sie schon als in seiner Kindheit viel Kritik daran geübt und war sehr viel für Gleichheit. Auch so sozialistische Überzeugungen hat er von ihr mitgenommen. Und vieles von seinen Überzeugungen, die er auch in den People's Temple eingebracht hat, auch vieles von den Dingen, die davon gut waren. Na, also ich meine, die Grundgedanken von wegen Reduzierung von Rassentrennung und ein Ort, wo alle Menschen gleich behandelt werden, das sind ja an sich voll die guten Sachen. Die hat er viel von seiner Mutter gehabt, nur eben leider in diesem etwas ungünstigen Cocktail.
Ja, und ich glaube, das macht es, also das hat es mir bei der Recherche auch so schwer gemacht zu sagen, da gehe ich nicht mit, weil ich schon nachvollziehen kann, warum man sich für jemanden einsetzt, der die Rassentrennung beenden will, der sich gegen Rassismus einsetzt, der sich für die Gleichverteilung von oder für die zumindest gleichere Verteilung von Gütern einsetzt, jemand, der sich gegen Armut einsetzt und gegen die Gleichbehandlung von allen Menschen. Du hast ja selber auch in dem Fall geschrieben, dass sie diese Spenden, quasi Spendenaufrufe machen, dass sie den Menschen, die Teil dieser Community sind, alles geben, was sie zum Leben brauchen und sich für das Leid des Einzelnen einsetzen. Also all das, was ja beispielsweise die katholische Kirche oder die evangelische Kirche für sich auch benennen, zu sagen, wir setzen uns für die Schwachen ein, für die Armen, für die Kranken. Wir sind hier, wir kümmern uns um euch. Nicht umsonst zahlen wir alle Kirchensteuer, um eben diesen benannten Anspruch, oder also was heißt wir alle, aber nicht umsonst zahlen viele Menschen bis heute Kirchensteuer, um quasi als Mitglied der Kirche etwas dazu beizutragen, dass die Kirche sich für Menschen einsetzt und versucht, da positiv für einzuwirken. Und bevor er das jetzt sagt, nein, ich will hier jetzt nicht jemanden dazu bringen, in die Kirche einzutreten, mir geht's gar nicht darum, sondern da, also mir geht's nicht um die katholische oder evangelische Kirche an sich, sondern um die Tatsache, dass ja dieser Mechanismus von wir setzen uns für die Armen und für die Schwachen und für die Kranken ein durchaus vernünftiger Gedanke ist, der sich in vielen anderen Religionen ja auch wiederfindet.
Ja, eben. Und ich kann auch voll verstehen, gerade so in den Anfangszeiten, dass Menschen dem People's Temple beigetreten sind. Erstmal, ich kann das vollkommen verstehen, wenn du jemand bist, der vielleicht eben mit Armut kämpft oder mit Rassismus kämpft. Und dann ist da jemand, der sagt, hey, ich helfe dir. Ganz viele Menschen, eine Gemeinschaft, die sagt, komm zu uns, wir helfen dir. Wir sind alle in einem Boot und wir unterstützen einander. Voll nachvollziehbar, dass du sagst, ja, ich wäre voll gern Teil von euch. Und wäre es nur das geblieben, würden wir heute in diesem Podcast nicht über den People's Temple sprechen. Aber es ist ja so, dass Jim Jones sehr gut wusste, wie er eigentlich eine positive Message so für sich instrumentalisieren kann, dass es dann alles andere als positiv wurde. Was wir zum Beispiel auch im Fall nicht haben, ist, dass im Inneren des Tempel auch immer wieder von Aussteigern zum Beispiel berichtet wurde, je weiter der Tempel sich entwickelt hat, dass Misshandlungen durch Jim Jones und seine Anhänger stattgefunden haben, dass Anhänger sich gegenseitig ausspioniert hätten und dann sich gegenseitig bei Jones verraten hätten mit Hoffnung darauf, dass man dann höher in seinem Ansehen steigt. Sexuelle Übergriffe, das war im Fall so in dem Sinne drin, dass er ja sowohl Männer als auch Frauen dazu gebracht hat, mit ihm sexuell zu verkehren, hat er seine Machtposition ausgenutzt. Er hat ziemlich viele Drogen konsumiert, war dann auch abhängig von Medikamenten. Also es ist wie so eine Abwärtsspirale, die eigentlich am Anfang so total positiv aussieht und sich dann aber in eine Richtung entwickelt, wo du die ganze Zeit denkst, oh Gott, bitte zieht jemand die Handbremse.
Ja, ich glaube, es ist so dieser Anfang, wo man sagt, die Werte, die dahinter stehen, also all das, über das wir gerade gesprochen haben, ist prinzipiell positiv. Der Moment, in dem er anfängt, Tierinnereien aus Leuten herauszuholen, um zu zeigen, dass er sie heilt. Spätestens da, finde ich, kann man sagen, okay, jetzt übertreibst du's, weil das hat am Ende des Tages, also ich persönlich ziehe da die Grenze und sage, also selbst wenn es für den Placebo-Effekt vielleicht helfen mag, ist das etwas, wo ich sage, an dieser Stelle heiligt der Zweck auf gar keinen Fall die Mittel. Also das ist in meinen Augen einfach Betrug. Egal, aus welchem Grund du das machst. Aber da denke ich mir noch, okay, da geht es um eine größere Sache und es geht um Werte und es geht um eine Gemeinschaft und da kann ich noch mitgehen. Aber an dem Punkt, an dem das so umschwenkt in den People's Cult, also wo es dann um eine einzelne Person geht, um so einen Menschenkult, wo er ja das Zentrum ist und er ist derjenige, um den sich dieser Kult dreht. Das ist der Moment, in dem es in meinem Empfinden in diesem People's Temple einfach umschwenkt. Das ist der Moment, in dem ich sage, spätestens da finde ich es höchst bedenklich. Aber ich bin prinzipiell auch immer sehr skeptisch, wenn irgendeine Person zu viel Anerkennung und zu viele Anhänger und so hat. Da bin ich immer ein bisschen, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast ja auch viele Dokumentationen geschaut. Ich habe ihm ehrlich gesagt zu keiner Zeit abgenommen, dass es ihm nur um Soziales ging, um Gerechtigkeit ging. Ich glaube, dass das auch Werte waren, die er vertreten hat. Auch durch seine Mutter, dass ihm schon was daran lag, eine Gleichheit herzustellen und Rassismus zu reduzieren. Dass es bei ihm aber, und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, immer verknüpft war, es zu instrumentalisieren für die eigene Sache, nämlich die Befriedigung seines Bedürfnisses nach Anerkennung und Aufmerksamkeit.
100% bin ich bei dir. Und was ich ein wunderbares Beispiel dafür finde, ist die Tatsache, dass er ja öffentlich kritisiert wird, bevor er Indianapolis verlassen will, wird er ja öffentlich kritisiert von Aussteigern, aber auch von den ersten Medien, die quasi sich die komplette Sekte genauer angucken und sagen, es gibt sexuelle Übergriffe, es gibt Gewalt. Also ich habe in Dokumentationen auch gesehen, dass die Rede davon war von körperlicher Bestrafung.
Ja.
Das, was du gesagt hast, dass er sagt, ich liebe dich sehr, aber ich bringe dich um, wenn du noch einmal einschläfst. Das sind ja alles Sachen, wenn die an die Öffentlichkeit geraten, und das sind sie ja, da gibt es Gegenwind. Und dann gibt es Leute, die sagen, da müssen wir genauer drauf gucken, das ist illegal, das müssen wir strenger unter die Lupe nehmen. Und seine Reaktion ist ja da, wir wandern aus, wir gehen woanders hin. Und rechtfertigt das dann damit zu sagen, wir suchen das gelobte Land, wir bauen unsere eigene Gesellschaft, in der es all diese Laster, gegen die wir uns einsetzen, nicht mehr geben wird. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Er hat sein eigenes egoistisches Ziel und nutzt Religion und Gemeinschaft dafür, um dieses egoistische Ziel zu erreichen.
Ja, und gleichzeitig glaube ich aber, dass er davon überzeugt war, da moralisch überlegen zu sein und auch an diese Prinzipien geglaubt hat. Also ne, so eine Kombination von, ich glaube daran, das ist das Richtige, was ich mache, wo wir ihm zu Teilen auch vielleicht zustimmen würden, aber eben komplett geknüpft an, Hauptsache mir geht's gut.
Und gerade solche Verhaltensweisen sind ja häufig schon etwas, das wir ganz früh in der Kindheit lernen. Also du hast ja vorhin darüber gesprochen, wie er selber aufgewachsen ist, auch in dem Fall. Und das, was du beschreibst, ist ja, dass er selber keine stabile väterliche Nähe bekommen hat und eine sehr überforderte, zielbewusste, ehrgeizige Mutter. Und dazu kommt ja, wenn du dir das anschaust, dass du einen Vater hast, der sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist und eine Mutter, die sehr viel damit beschäftigt ist, zu überleben und die Familie über Wasser zu halten, dass du sehr stark nach Aufmerksamkeit rufen musst, damit überhaupt was passiert. Also sehr laut.
Ja,
weil also was will ich damit sagen? Wenn in dem Leben der Eltern andere Dinge sehr laut und sehr präsent sind, muss man als Kind entweder umso lauter schreien, damit man gesehen wird, oder akzeptieren, dass es hier in Anführungszeichen nichts zu holen gibt und sich anderen Personen zuwenden, um diese vollkommen natürlichen Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Zuneigung zu befriedigen.
Ja.
Und dazu kommt ja, dass er schon sehr früh, auch darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen, lernt, dass er also mit diesem, dass er schon früh lernt, dass er mit seiner eigenen Art und Weise keine Freundschaften aufbaut, keine Beziehungen aufbaut, dass ihn die anderen irgendwie komisch finden. Was ich sehr tragisch finde, weil ich glaube, dass man Beziehungen ja von Eltern lernt. Man lernt von Eltern und anderen Kindern, wie man zwischenmenschliche Beziehungen aufbaut. Aber wenn du schon im Kleinkindalter keine wirkliche Beziehung zu deinen Eltern aufbaust, wie sollst du denn dann als kleines Kind wissen, wie man Beziehungen zu anderen Gleichaltrigen aufbaut?
Ja.
Also es bedingt sich irgendwie selbst, dass er nicht weiß, wie das geht und dann anfängt rumzuprobieren, wie er möglichst dafür sorgen kann, diese Aufmerksamkeit und Zuneigung eben doch zu bekommen. und lernt das dann, weil ihn Myrtle dann mit in den Gottesdienst nimmt. Und da sieht er das erste Mal jemanden, der Aufmerksamkeit von allen möglichen Leuten bekommt, die ihm alle zuhören und die alle dabei sind und die vermeintlich alle aufgrund dieser Person dahin gehen. Und genau da lernt er ja quasi lernen am Modell, wie hat die Person, die da vorne steht, es geschafft, dass so viele Leute zuhören und da sind und aufmerksam sind. Und das ist ja quasi eine der ersten Erfahrungen in puncto auf Beziehungen, die er auf positive Art und Weise macht, nämlich wie hat diese Person es geschafft, dass so viele Leute hier sind und vermeintlich eine Beziehung zu dieser Person haben. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber daraus resultiert auch dieses Unverständnis, dass vorne stehen und predigen und ganz viele Leute hören dir zu, nicht das Gleiche ist, wie Teil einer Gruppe zu sein.
Ja, und dann macht er ja auch diese verstärkende Erfahrung, dass wenn er selbst in Anführungszeichen Prediger vor den gleichaltrigen Kindern ist, dass er ja da eben die Aufmerksamkeit bekommt, Bewunderung bekommt, ein Gefühl zumindest von Zugehörigkeit bekommt, auch wenn er ja, wie gerade gesagt hast, nicht wirklich Teil der Gruppe ist, aber irgendwie doch im Mittelpunkt steht. Also dass das ja auch noch sein nachahmendes Verhalten dann ja auch nochmal dadurch verstärkt wird, dass es ja auch funktioniert.
Komplett. Und das ist seine Beziehungserfahrung. So lernt er, wie Beziehung funktioniert.
Ja,
also tut sie natürlich nicht, aber das ist, was er denkt. Und das fand ich an dem Fall in Summe auch so faszinierend, oder finde ich so faszinierend, dass in meinem Empfinden ein großer Teil dieser Community und dieses Aufbaus darauf basiert, dass niemand diesem Kind beigebracht hat, wie man Beziehungen führt.
Ja. Und ich finde gerade, was du gerade gesagt hast, das ist seine Art, oder das ist das, wie er lernt, Beziehung aufzubauen oder Nähe aufzubauen. Das finde ich voll spannend und schließt an ganz viele Gedanken, die ich dazu hatte. Ich habe nämlich mir natürlich, ja, wir wissen, ich bin systemische Psychotherapeutin und habe mir natürlich die Familie angeschaut von Jim Jones und dachte mir, ich gucke mir jetzt da mal an, was für Muster, was für Glaubenssätze, was könnte da in diesem System der Familie sein, was erklären könnte, dass es in die Richtung gegangen ist. Und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, wie wir lernen, Beziehungen aufzubauen, da muss ich daran denken, dass Jim Jones ja wenig Bindung erfahren hat in seiner Familie, wie du gerade gesagt hast. Er hat wenig Bindung und Nähe in der Kernfamilie erhalten. Gleichzeitig hat er von seiner Mutter total viel Bedeutung auferlegt bekommen. Und ich habe mich gefragt, und wir lehnen uns heute ganz viel, ganz weit aus dem Fenster, bald fallen wir noch, habe ich einen Glaubenssatz formuliert, der eventuell hätte zutreffen können, nämlich ein Glaubenssatz wie, ich werde nicht einfach geliebt, weil ich bin, ich werde geliebt und bedeutsam, wenn ich außergewöhnlich bin. So in dem Sinne, dass Nähe und Beziehung nicht über wirklich Nähe, Verletzlichkeit, Vertrauen entsteht, sondern über die Wirkung des eigenen Selbst. Macht das Sinn?
Komplett. Und über Status.
Über Status, genau. Ja, über seine Rolle als Projekt, über seine Erfüllung der Erwartung, die seine Mutter an ihn ja delegiert hat. Also sie hat ja diesen Auftrag, besser zu sein als andere, total an ihn delegiert und er wird quasi zum Träger von ihren unerfüllten Möglichkeiten.
Ja.
Und es ist ja auch was er später total aufgreift als Prediger und als Heiler und als Vater, ne, als jemand, der ja dann dieses Bessere und diese unglaublichen vielen Möglichkeiten verkörpert. Nicht nur auch für sich selbst und nicht nur für seine Mutter, sondern für so viele Menschen. Und was ich mir auch noch dachte, jetzt bin ich voll drin, bei dem Thema Vater, dass er dann ja auf einmal hier wollte, dass er Vater genannt wird und Marceline Mother genannt wird. Da habe ich mich gefragt, wie sieht's denn mit dem Vater aus? Wir wissen, der Vater war emotional nicht verfügbar, hatte eine Verletzung im Ersten Weltkrieg erlitten und war vielleicht traumatisiert, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war er emotional nicht da, also war keine haltgebende Person für ihn. Und aus den Berichten der Mutter, ich habe mir da Interviews durchgelesen und auch Briefe der Mutter aus dem People's Temple mir angeschaut, sie äußert sich sehr abwertend gegenüber seinem Vater. Also es war ganz klar, sie war in dieser Paarbeziehung, in dieser Familie die starke, haltgebende Person, die das Überleben der Familie sichert. Und der Vater wurde von ihr total entwertet. Also in dem Sinne habe ich mich halt gefragt, ob Jim Männlichkeit da nicht als sichere Orientierung kennengelernt hat, sondern als etwas, das verachtet wird und überboten werden muss. Da muss ich auch an ihr Gedicht dran denken, was du am Anfang vorgelesen hast, wo sie sagt, kein Mann kann ihn verändern.
Ja, du meinst so ein bisschen, dass er quasi den Gegenentwurf seines Vaters baut.
Genau, genau. Also der Vater in dem Sinne kein Identifikationsobjekt, was ja bei vielen auch kleinen Jungs auch der Fall ist. So, ich will irgendwann sein wie mein Papa. Das ist ja ein Satz, der häufiger dann fällt und was ja auch schön ist. Sondern er, sein Ziel in dem Sinn oder auch vielleicht das Ziel der Mutter, ist eher, er wird zu einem Gegenbild. Er entwickelt ja später genau das, was sein Vater nicht ist. Er ist nicht passiv, er ist nicht abhängig, er ist nicht verfügbar, sondern er stattdessen präsentiert sich als derjenige, der für alle verfügbar ist, der Bedeutung gibt, der anleitet, der führt.
Er ist quasi das zentrale Element.
Genau, er ist der Vater, der sein Vater nie war und die Art von Mann, die seine, mein Kopf war gerade, die Art von Mann, die seine Mutter eigentlich war. You know what I mean?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ach, wir sind gerade tief drin, du.
Komplett. Ja, und paradoxerweise ja irgendwie auch die Art von Mann, die seine Mutter will, dass er ist.
Ja.
Also irgendwie, ich glaube, er ist nicht nur die Art von Mann, die seine Mutter war. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, er ist die Art von Mann, die seine Mutter gerne gewesen wäre.
Ja.
Er ist alles, was sie je gerne sein wollte. Und noch und ein bisschen mehr.
Und er bietet alles, was seine Eltern nicht bieten konnten. Also meine zentrale Hypothese war dann, die am Ende von meinen Recherchen stand, ist, und die droppe ich jetzt einfach mal, schauen, was du dazu sagst, dass der People's Temple am Ende eigentlich eine riesige Reinszenierung von seiner Herkunftsfamilie war. Er hat sich nämlich eine riesige Familie erschaffen, in der er nicht mehr das vernachlässigte Kind war, sondern der Vater, den er eigentlich gewollt hätte oder seine Mutter gewollt hätte, oder seine Mutter gewesen wäre. Er war nicht mehr der machtlose Junge, sondern derjenige, der über Zugehörigkeit entscheidet. Er entscheidet ja, wer dazugehört und wer wichtig ist und wer nicht. Er ist nicht der Sohn einer überforderten Mutter, sondern der Retter von ihr und der gesamten Gemeinschaft. Mic drop.
Ich habe gerade ein paar unterschiedliche Gedanken dazu. Zum einen, glaube ich, würde ich es noch spezifizieren und sagen, vielleicht nicht eine Reinszenierung, sondern der Versuch einer Heilung, dass er versucht, das zu bauen, das er gerne gehabt hätte, nämlich eine Familie, in der alle Beteiligten sicher sind und gesehen werden.
Mhm.
Und gleichzeitig vermischt er aber diese ungesunden Elemente damit rein, die ihm vielleicht gar nicht bewusst waren.
Mhm.
Dieses ganze Thema Loyalität oder Wichtigkeit, relevant sein, dass man alles aufgeben muss, um Teil davon sein zu dürfen, dass man quasi immer aufpassen muss und immer wach sein muss und über die eigenen körperlichen Grenzen hinausgehen muss, um die Loyalität zu beweisen. Also dass es quasi auch vermischt wird mit diesem Alles-oder-Nichts-Gedanken, der ja sehr kindlich ist.
Ja.
Zu sagen, wenn du nicht wach bist während meiner Predigt, egal wie müde du bist, dann liebst du mich nicht, dann willst du das hier nicht wirklich, dann bist du nicht wirklich bei mir, ist ja eine sehr kindliche Perspektive. Das ist ja, entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Und wenn du das machst, dann bist du gegen mich. Und wenn du es nicht tust, dann bist du für mich. Das ist ja wie Kinder denken.
Ja, so ein Leben in Extrem.
Genau.
Alles oder nichts.
Und dass er quasi eigentlich nicht aus seiner kindlichen Perspektive auf diese Familie hinausgewachsen ist, sondern dass er quasi so eine Art Befreiung aus der Familie inszeniert hat, indem er dann der Mächtige war. Mächtiger als seine Mutter je gewesen ist, alles, was sie von ihm wollte. Und so viel mächtiger als Gegenbild zu seinem Vater. Und eigentlich aber immer noch das gleiche Kind, das sich wie so ein Spielzeugkasten gebaut hat von Hunderten von Menschen, die diesem Kind jetzt alles geben, was dieses Kind je gewollt hat.
Ja, was verzweifelt immer noch nach dieser Anerkennung sucht. Weil ich meine, ich würde ja auch sagen, die Bewunderung und Anerkennung, die er dann erhalten hat, ich denke mir gerade auch dieses Alles oder Nichts, ist ja auch sowas, also gibt mir auch das Gefühl von wegen, dass es für ihn fast überlebenswichtig scheint, diese Bewunderung und bedingungslose Anerkennung auch zu spüren und zu kriegen von seinen Anhängern. Also dass Ich habe mich gefragt, inwieweit denn seine psychische Stabilität davon abhängig war, auch diese Anerkennung und Bewunderung zu bekommen. Und auch da denke ich wieder an ein Kind, was Anerkennung und Aufmerksamkeit zum Überleben braucht, wenn man es mal stark formuliert.
Ja, und ja auch diese Manipulation und diese Gewaltandrohung.
Ja,
also man glaubt ja immer, dass das, also viele Leute glauben, dass das so ein Element ist, das nur Erwachsene benutzen, Manipulation oder auch Strafe. Dabei ist das eine Form von sozialer Interaktion, die auch Kinder benutzen und zwar noch viel roher, als wir das als Erwachsene tun. Als Erwachsene machen wir das immer so ein bisschen weichgewaschen, weil wir durch unsere Erziehung und Sozialisierung in den meisten Fällen wissen, was geht und was nicht geht und was die Grenze des Legalen oder moralisch Vertretbaren ist. Aber man muss Kinder nur mal beobachten, wenn sie zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, gib mir deinen Bonbon und der andere sagt nein, dann schubsen die den einfach oder sie nehmen es ihm einfach weg oder der darf dann später nicht mitspielen, wird bestraft. Und daran musste ich denken, dass er als Erwachsener das Gleiche ja auch tut. Er benutzt super primitive Verhaltensweisen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, nämlich Androhung von Strafe, Menschen unter Druck setzen, dafür sorgen, dass sie ausgeliefert werden, andere belohnen für richtiges Verhalten. Und das einzig wirklich Komplexe ist die Tatsache, dass er Religion benutzt, die Menschen also an ihrer Hoffnung, an ihren Ängsten und an ihrem Gefühl von alleine sein packt.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, und was ich mir gerade auch denke, ist, eigentlich hat er seine Verwundbarkeit oder seine Verletzlichkeit, die ja darin begründet liegt, eben so verzweifelt, sich nach dieser Anerkennung und Bewunderung zu sehen, das hat er eigentlich für sich umgewandelt. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich. Also aus dem vielleicht auch unbewussten oder bewussten Wissen heraus, was das sein größtes Verlangen ist, eben dieses Bedürfnis gestillt zu bekommen und er sein Leben darauf ausrichtet. Daraus vielleicht dieses Wissen, wie er auch vielleicht unerfüllte Bedürfnisse von anderen Menschen so für sich nutzen und instrumentalisieren kann, dass quasi, wenn diese Verzweiflung da ist, dass er das dann nutzen kann, um sein eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Also weißt du, was ich meine? Dass diese Verzweiflung in unerfüllten Grundbedürfnissen, die ja seine Anhänger auch auf eine bestimmte Art und Weise hatten. Also ich meine, diese Sogwirkung vom People's Temple, die ist ja nachvollziehbar, weil da Menschen waren, die verzweifelt waren, die auch Bedürfnisse hatten, die nicht befriedigt waren, die total stark, auch vielleicht emotional belastet waren. Und da gab es jemanden, der ihnen die Stütze gibt, die sie gesucht haben die ganze Zeit. Und von daher ist diese Sogwirkung vom People's Temple, finde ich, total verständlich. Und ich würde ihm mal unterstellen, dass er das nicht ganz unbewusst so benutzt hat.
Vielleicht so ein bisschen, um eine Zahl in den Raum zu werfen. In Summe hatte der People's Temple zeitweise bis zu 20.000 Besucher bei den Messen. Also es war wirklich, das war keine kleine Vereinigung von Menschen, sondern zu dem Zeitpunkt, von dem du gesprochen hast, waren es ja 500 Mitglieder.
Ja.
Aber es sind bis zu 20.000 Menschen zu diesen
Gottesdiensten, Messen?
Zu den Gottesdiensten gekommen. Und von daher muss man sich vorstellen, wie charismatisch er auf der anderen Seite auch gewesen sein muss. Und den Gedanken, den ich auch gerade hatte, war, dass es ja auch eine spannende Umdrehung ist. Er selbst als das Kind, das diese Aufmerksamkeit gewollt hat, das in Religion und Inszenierung die Möglichkeit gefunden hat, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, und dann im Grunde seine Anhänger zu dem macht, was er selber war, nämlich Kinder, die gesehen werden wollen und die Aufmerksamkeit bekommen wollen. Und jetzt ist er der Mächtige. Er entscheidet, wer gesehen wird und wer nicht.
Ja.
Er entscheidet, wer Aufmerksamkeit bekommt und wer nicht. Und hat sich damit quasi auf eine gewisse Art und Weise geheilt, in Anführungszeichen, von diesem kindlichen Gefühl, nicht gesehen zu werden. Also im Grunde kann man sich, so stelle ich mir das halt vor, kann man sich vorstellen, dass er auf eine zutiefst dysfunktionale Art und Weise im späteren Verlauf eine Art und Weise gefunden hat, sein eigenes Kind zu heilen.
Hm. Mhm.
Also sein inneres eigenes Kind zu heilen. Und ich glaube, wenn er es gelassen hätte bei Predigen und bei der Inszenierung von mir aus auch und dem Aufbau einer neuen Kirchengemeinschaft, dann wäre daran auch nichts Verwerfliches gewesen.
Ja, das denke ich auch nicht. Und mit der Frage, naja, warum musste es denn mehr sein, finde ich, kommt auch die Frage, und ich meine, die müssten wir uns bei ihm stellen, auch weil das in so vielen Punkten auch schon in den Raum geworfen wurde von anderen Menschen, auch aus der psychologischen Sparte, die sich das angeschaut haben. Was denkst du in Bezug auf Narzissmus bei ihm?
Ich muss gestehen, dass ich finde halt die Frage narzisstische Persönlichkeitsstörung bei ihm durchaus berechtigt. Aber es ist mir irgendwie zu flach.
Ja,
weil,
mir auch.
Weil er in meinem Empfinden zum einen viel zu viel Zeit investiert hat, um tatsächlich positive gesellschaftliche Entwicklungen voranzutreiben. Da ist in meinem Empfinden viel zu viel Energie reingeflossen für eine klassische narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ging mir nicht schnell genug. Es drehte mir, für mein Empfinden drehte es sich nicht schnell genug nur um ihn. Und ich sehe schon die Tendenzen da drin, glaube aber, dass jemand, der ein Kollektiv aus Menschen aufbaut, in denen es körperliche Strafe gibt und sexuelle Übergriffe, dass eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht ausreicht, um das zu erklären.
Das denke ich auch. Also ich denke, dass, ich meine, es konnte ja keine Diagnose gestellt werden. Es gab viele Menschen, die sich die Frage schon gestellt haben. Er ist ja auch verstorben bei dem Massensuizid in Jonestown, worüber wir dann in der nächsten Folge sprechen. Das heißt, das sind jetzt hier alles wieder Spekulationen, Vermutungen. Aber ich würde dir dazu stimmen, dass ich auch, also ich sehe schon, wo die Menschen herkommen und ich verstehe, und würde diesen Gedanken, hab diesen Gedanken natürlich auch gehabt, dass da bestimmt was Narzisstisches mit drin gewesen sein könnte, vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung. Also ich würde die Kriterien dafür sehen, laut dem, was wir jetzt eben wissen. Aber genauso wie du, finde ich, das ist zu kurz gedacht. Es erklärt nicht alles. Und genau deswegen habe ich mir auch so viele Gedanken gemacht zu dem ganzen systemischen Hintergrund, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Diagnosen alleine oder vermutete Diagnosen alleine, dieses ganze komplexe Konstrukt einfach nicht ausreichend erklären. Und bestimmt, jetzt spekulativ, ist es auch nicht nur eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn es eine ist, sondern wahrscheinlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen und dann aber auch darüber hinaus auch Dinge, die wir halt, für die wir halt keine Schubladen nach dem Klassifikationssystem haben.
Ja, weil ich tatsächlich auch bei diesen ganzen Inszenierungen und diesem, insbesondere mit den Kadavern oder den Innereien von Tieren zum Beispiel, dass er das gemacht hat und so weit gegangen ist, das zu inszenieren, dass er eine Frau in diesem, im Rahmen eines Gottesdienstes mit einer Waffe bedroht, sind für mich alles Sachen, wo ich denke, das geht in meinem Empfinden zu weit für eine reine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Deswegen war ich gedanklich tatsächlich, und das ist ja auch was man häufiger in den Berichterstattungen dazu liest, bei einem Thema antisoziale Persönlichkeitsstörung beziehungsweise Psychopathie.
Ja.
Weil ja auch sein Bedürfnis nach absoluter Kontrolle, die Tatsache, dass er andere Menschen ausgebeutet hat, weil ja auch sein Bedürfnis nach absoluter Kontrolle oder auch die Tatsache, dass er andere Menschen ausgebeutet hat, dass er dafür gesorgt hat, dass sie ihm ihre Besitztümer überschreiben, ihm und seiner Community, dass er es quasi geschafft hat, diese Mischung aus Grandiosität und unglaublichem Charisma zu verbinden mit Manipulationsstrategien von Menschen, dass er genau gewusst hat, wo er sie erreichen muss, wo es weh tut quasi, um sie in seinen Bann zu ziehen. Dass er das verbunden hat damit, dass er Regeln gebrochen hat, Gesetze gebrochen hat, dass er Menschen bedroht, dass er nicht davor zurückschreckt, sexuelle Übergriffe selbst zu begehen oder sie zu verschleiern, um sein eigenes Bild aufrechtzuerhalten. Das geht für mich schon sehr viel deutlicher in eine antisoziale, kombiniert mit Narzissmus-Richtung. Aber ich stimme dir zu, weil auch das in der Komplexität nicht ausreicht, um das zu erklären.
Ja. Ja, manchmal sind halt einfach Diagnosen, die wir haben und die dann sicher auch gerechtfertigt werden, für so ein tiefgehendes Verständnis halt einfach irgendwie zu kurz gegriffen.
Ich stelle mir das immer vor, wie der Moment, in dem ein Kind gezeugt wird, nicht mehr geboren, sondern gezeugt wird, dass da wie so ein Faden losgeht. Und alles, was passiert während der Schwangerschaft, der Geburt, in den ersten Lebensjahren, sind neue Fäden, die rechts und links dazukommen und sich ganz individuell miteinander verworren und verweben. Und dass man irgendwann, wenn man diesen Lebensweg oder diese Persönlichkeit an irgendeiner Stelle anschaut, mit 25, mit 30, mit 40, was auch immer, dass dieses Muster aus gewebten Fäden aussehen kann wie unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, aber dass es nicht erklärt, warum es genau so aussieht.
Ja.
Ja. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, diese Vermischung von Religion mit dem Bedürfnis nach Wertschätzung, die Tatsache, dass er, und das spricht ja wieder dagegen, die Tatsache, dass er, wenn er eine antisoziale Persönlichkeitsstörung gehabt hätte, sich tatsächlich für andere Menschen eingesetzt hat, und das hat er ja getan, widerspricht dem irgendwie so ein bisschen in der allgemeinen Definition, weil er sich für positive gesellschaftliche Entwicklungen einsetzt und selber investiert. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, ja, dass die Anerkennung, die er dafür bekommt, viel mehr wert war und die Tatsache, dass es ein positiver gesellschaftlicher Effekt war, ist halt ein netter Nebeneffekt. Aber das ist genau das, was ich meine. Es ist so komplex.
Ja, es ist super komplex und ich glaube, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema sprechen. Wir haben jetzt ganz viele verschiedene Begriffe und Diagnosen erwähnt. Wir haben gesagt, narzisstische Persönlichkeitsstörung, antisoziale Persönlichkeitsstörung, Psychopathie. Zu jeder dieser Diagnosen haben wir auch schon eigene Folgen gemacht. Wir verlinken euch die Folgen unten in den Shownotes. Da könnt ihr dann gerne reinklicken, wenn ihr euch vielleicht gefragt habt, was das ein oder andere eigentlich ist. Hört da gerne rein.
In unserer nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie es mit dem People's Temple in Guyana weitergeht und analysieren ein bisschen genauer, warum Menschen sich auf diese Reise mit diesem furchtbaren Ende überhaupt eingelassen haben und welche Rolle sozialpsychologische Mechanismen an dieser Stelle eigentlich spielen. Weil vielleicht wären viele von euch oder auch Maxi und ich ja sehr viel anfälliger für Jim Jones gewesen, als wir denken. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann aktiviert super gerne die Glocke bei Spotify und abonniert den Podcast. Schreibt uns eure Gedanken und Ideen in die Kommentare unten. Gebt uns gerne 5 Sterne überall, wo ihr uns bewerten könnt. Schreibt uns bei Instagram. Ihr wisst, wie es läuft. Uns bleibt nichts anderes übrig, als euch zu sagen, seid lieb zueinander. Und wir sagen
tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Das muss ich schon wieder Warren sagen, Alter.
Warren.
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 Du schaffst das. Die Zunge einfach immer schön erst hinten, dann vorne.
Nasenspray.
Dieser Satz aus dem Kontext.
Die Zunge immer schön erst nach hinten und dann nach vorne.
Mach halt.
Nein, ich muss warten, bis hier meine Drogen im Hirn ankommen. Geil.